Bern gehört man seit längerem, am Bund geht es schlecht. Die Kassen sind leer und in Zukunft drohen Milliardendefizite. In einem neuen Bericht schlagen Experten Sparmassnahmen über 5 Milliarden vor. Linke Politikerinnen und Politiker hingegen wollen Reiche und Konzerne stärker besteuern. Müssen wir uns Sorgen machen über die Zukunft der Schweiz und wo ist all das Geld her, das wir mit unseren Steuern zahlen? Ihr gehört «Hinter der Schlagzeile», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Stefan Bühler. Und bei mir ist heute Doris Kleck, die Inlandchefin und Finanzexpertin von unserer Redaktion. Salut Doris.
Salut Stefan.
Doris, wie arm ist die Schweiz wirklich?
Die Schweiz ist natürlich ein reiches Land und das ist jetzt natürlich schon einmal eine polemische Frage zum Einstieg, Stefan. Aber es ist so, wir haben super bombastische Zeiten hinter uns, wo wir uns nicht müssen überlegen, wie wir unser Geld ausgeben. Neue Ausgaben sind einfach finanziert gewesen. Und jetzt sind wir in einer neuen Phase und jetzt müssen wir wieder lernen sparen. Und zwar sagt der Bund, dass der Bund droht ab 2027 ein strukturelles Defizit von 3 Milliarden Franken.
Wenn ich der Finanzministerin, der Karin Keller-Sutter, zuhöre, dann habe ich den Eindruck, der Bund pfeife schon heute aus dem letzten Loch. Was ist denn genau passiert zwischen den guten Zeiten, die du hast gesagt, und jetzt?
Ich glaube, das Parlament hat halt mehr Ausgaben beschlossen und es gibt vor allem zwei Budgetposten, die dem Bund Sorgen bereitet. Das eine ist das Wachstum der Armeeausgaben. Der Bundesrat hat ja beschlossen, und eigentlich auch das Parlament, dass die Armee mehr Geld braucht, 1% vom Bruttoinlandprodukt bis 2035. Es gibt auch die, die es noch schneller wollen. Für die Armee werden wir in den nächsten Jahren wahnsinnig viel mehr Geld ausgeben. Bis 2035 sind es, glaube ich, 20 Milliarden. Das Zweite ist, was dem Bund Sorgen bereitet, Demografie. Da wirkt sich vor allem bei der AHV aus, weil es ist so, dass der Bund einen fixen Anteil an den AHV-Ausgaben übernimmt. Wenn wir immer mehr Rentner haben, steigen die Ausgaben für die AHV und dann steigen auch automatisch die Ausgaben vom Bund. Aber je mehr Geld, das wir für die AHV ausgeben, desto weniger Geld bleibt für anderes übrig. Also Demografie und Armee sind eigentlich die zwei Gründe, wieso dass man sparen
müssen. Und nicht, weil der Bund immer verschwenderischer wird.
Er ist natürlich schon verschwenderischer, oder? Und es gibt viele Projekte, oder? Zum Beispiel beim Bahnausbau ist das Parlament immer wahnsinnig grosszügig. Dann gibt es ein Projekt für Kita-Finanzierung, dass Tarife vergünstigt werden. Das sind alles Sachen, die man beschließt, ohne irgendwie über eine Gegenfinanzierung zu reden. Also das Parlament hat in den letzten Jahren das Geld auch wahnsinnig gering ausgegeben.
Aber wieso muss man sparen? Kann man nicht auch im Parlament sagen, werdet ein bisschen vorsichtiger bei euren Beschlüssen?
Ja, das funktioniert doch nicht. Jede Partei hat ja ihre Klientel und jede Partei hat ihre Prestigeprojekte, wo sie gerne Geld ausgeben will. Und dummerweise hat jede Partei ein bisschen andere und dann gibt es immer andere Mehrheiten. Und darum ist das Sparen per se, das ist nicht eine Eigenschaft, die ein Politiker kann. Darum haben wir ja auch die Schuldenbremse in unserem Land.
Zur Schuldenbremse kommen wir gerade, aber wir kommen zuerst noch zu den Schulden. Weil, wenn man die Schweiz vergleicht, im internationalen Vergleich, dann sieht es eigentlich ja nicht so schlimm aus. Also die Schweiz hat, ich habe da nachgeschaut, eine Schuldenquote, also die Schweiz, der Bund, von etwas unter 30%. Österreich hat im Vergleich 77,8% und die EU-Staaten im Schnitt 80%. Also wird da nicht auch ein bisschen übertrieben und könnte man nicht auch sagen, ja, wir können ja diese Sachen ja noch mehr über Schulden finanzieren, zum Beispiel Investitionen in Bahnausbau, wo ja nicht einfach Konsum sind, sondern das bleibt ja dann auch für die nächsten Generationen bestehen.
Ich glaube, das sind jetzt wie so ein bisschen unterschiedliche Fragen gewesen. Das eine ist, wie viele Schulden sind richtig, wenn wir es problematisch. Ich habe das Gefühl, das ist auch unter Ökonomen eine umstrittene Frage. Grundsätzlich bedeutet, ich zitiere da meinen Wirtschaftskollegen Daniel Zulauf, weniger Schulden bedeutet mehr Freiheit. Oder ich kann auch ein anderes Beispiel nehmen. Frankreich zahlt zum Beispiel mehr für Schuldzinsen wie für die Landesverteidigung. Also man muss das auch beachten, Schulden sind nie gratis. Grundsätzlich glaube ich, dass die Schuldenbremse ein guter Mechanismus ist, um das Parlament disziplinieren.
Also ehrlich schützt die Schuldenbremse Politiker vor sich selber?
Exakt. Weil wir in den 90er Jahren haben wir hohe Defizite gehabt beim Bund. Die Schulden sind auch immer stärker angestiegen und schon dort ist ja eigentlich das Prinzip in der Verfassung gestanden, dass man Schulden muss abbauen oder reduzieren, wenn man zu viel macht. Aber das ist wie kein klarer Mechanismus dahinter gewesen und darum hat das auch nicht funktioniert. Aber Schuldenbremse, ja, die zwingt Politik, dass Ausgaben und Einnahmen im Gleichklang sind. Sie schlägt aber auch Ausnahmen zu. Also wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann darf der Staat oder der Bund auch mal ein Defizit machen. Aber in Zeiten von Hochkonjunktur sollte er mehr Einnahmen erwirtschaften, wenn er ausgibt.
Geht es nicht bei diesem Sparen einfach auch darum, dass ganz viele Leute ehrlich nicht gerne Steuern zahlen? Und man sagt, ja, wenn wir mehr sparen, müssen wir weniger Steuern zahlen. Das ist doch für alle schön.
Aber ich finde das Prinzip, dass die Ausgaben und Einnahmen im Einklang sind, das finde ich richtig. Und die Einnahmen sollten nicht stärker wachsen wie das Wirtschaftswachstum. Und das Parlament hat einfach mehr wollen ausgeben oder es will immer noch mehr ausgeben. Ja, entweder spart man, das stimmt, oder man beschließt mehr Steuern. Aber auch etwas von beiden muss man einfach machen.
Zahlst du gerne Steuern?
Du wirst jetzt lachen, aber ich war sogar stolz gewesen. Ich habe schon als Studentin, als Arbeitsstudentin natürlich Steuern gezahlt und war stolz gewesen auf meine erste Steuerrechnung, weil ich das Gefühl hatte, ich komme ja so viel über von dem Staat, dann ist auch okay, wenn ich mich in einem ganz kleinen Rahmen daran beteilige. Heute natürlich würde ich das Geld auch lieber anders ausgeben, aber ich sehe, dass der Staat Einnahmen braucht. Mich regt es mehr auf, wenn ich sehe, für was der Staat manchmal meine Steuergelder braucht, vor allem in der Stadt Bern. Zum Beispiel für Publibikes. Das ist so etwas, was mich mega aufregt. Und was mich heutzutage aber fast mehr aufregt, ist, wenn sich andere beklagen, wie viel Steuern das sie zahlen, wenn sie doch in einem Kanton leben, wo das Steuerniveau viel, viel tiefer ist als in Bern.
Also zum Beispiel in Zug.
In Zug oder am Freitag hat mir eine Freundin gesagt, wir haben vergessen zu investieren in unser Haus und jetzt haben wir so viel Steuern müssen zahlen. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, das sind Sorgen.
Du hast vorhin gesagt, eine Ausgabe, die nervt, betrifft die Stadt Bern. Das sind die Publibike, wo die Stadt Millionen ausgibt dafür, für das eben die Mietvelotouren im Weg stehen auf dem Trottoir. Aber hier reden wir ja von der Bundeskasse. Wenn du jetzt auf die Bundeskasse schaust, welche Ausgaben vom Bund nerven dich am meisten?
Haben wir im Fall noch nie so überlegt. Ich finde sicher, dass beim Bund viele Leute in der Kommunikation arbeiten und dass der Bund verglichen mit der Privatwirtschaft sehr, sehr gute Löhne zahlt. Ich habe das Gefühl, beim Personal ist viel Luft und es gibt sicher ganz viele Aufgaben, die der Bund nicht machen müsste, die er macht und ganz viele auch kleinere Subventionen, die unnötig sind. Aber von den grossen Kostenblöcken haben wir jetzt das noch nicht so überlegt.
Es ist letzthin ein Bericht rausgekommen von einer Expertengruppe im Auftrag vom Bundesrat. Die haben, glaube ich, 60 Sparmaßnahmen aufgelistet, wo man insgesamt 5 Milliarden pro Jahr könnte einsparen könnte. Du hast das gelesen, du hast über das geschrieben, was sind so die wichtigsten Kostenblöcke, die jetzt dort drinnen sind, wo man könnte die Bundeskasse entlasten damit, wie das so schön heisst im technischen Beamtendeutsch.
Genau. Ja, es gibt ganz verschiedene Massnahmen. Zum Beispiel im Klimabereich sagt er, und das ist sogar wirklich auch etwas, was mich ein bisschen aufregt, aber über das haben wir erst gerade abgestimmt. Er findet, man sollte weniger Subventionen zahlen in der Klimapolitik und mehr Lenkungsabgaben machen. Das sind etwa 400 Millionen Franken. Ich weiss nicht, um ein plakatives Beispiel zu nehmen. Wir haben im Klimaschutzgesetz haben wir einem Heizungsersatzprogramm zugestimmt. 200 Millionen sind es, glaube ich, für den Ersatz von Gasheizungen.
Also das heisst, können wir das schnell noch ein bisschen aufdröseln? Wir müssen schnell sagen, also Subventionen, das heisst, der Bund zahlt direkt an Hausbesitzer, wenn die eine neue Heizung einbauen, einfach ein paar tausend Franken sagen, hier, à fond perdu, das kannst du haben, dass du die Heizung einbaust. Lenkungsabgaben hingegen, die werden erhoben auf fossile Brennstoffe, auf Benzin. Und am Schluss des Jahres wird das, was man da kassiert, an alle, die in der Schweiz leben, wieder verteilt, gleichmässig. Das heisst, wenn ich wenig brauche, bekomme ich eigentlich mehr zurück, als ich einzahlen musste. Wenn ich viel brauche, bekomme ich weniger zurück, als ich einzahlen musste.
Genau, exakt. Du könntest das nicht besser sagen. Mit einer Lenkungsabgabe. Es heisst ja schon lenken. Der Staat wird dein Verhalten in eine gewisse Richtung lenken. Eben zum Beispiel, dass du weniger mit Erdöl heizst oder so. Und bei diesen Subventionen, zum Beispiel für Gasheizungen, ist es so, dass es ganz viel Mitnahmeeffekt gibt. Also es gibt Leute, die würden ihre Heizung sowieso ersetzen, weil es auch langfristig besser ist. Aber sie nehmen natürlich das Geld beim Bund oder bei den Kantonen gehen sie gern abholen. Und wir diskutieren ja das noch viel. Du hast ja so einen schönen Begriff für das Verbot.
Genau, der diskrete Charme des Verbots. Das ist ja auch, aber wir haben über Lenkungsabgaben abgestimmt im 2020. Und vorher gesagt, nein, das wollen wir nicht. Dann haben wir abgestimmt über die Subventionen. Jetzt kommen die Experten und sagen, das ist eigentlich nicht eine gute Idee. Man könnte ja einfach sagen, wir verbieten einfach Ölheizungen neu einzubauen. Nicht die alten, die darf man noch brauchen, das ist Rechtssicherheit, wer hat investiert, soll sich darauf verlassen, dass das okay ist. Aber einfach, man verbietet neue Heizung ab, ich weiss doch auch nicht, 2030, wieso macht man denn nicht so etwas, wäre doch das Billigste.
Ja, das wäre billig und effizient, aber ich glaube, es wäre schwierig, zum Volksabstimmung zu gewinnen mit Verbot. Das ist natürlich für Politiker ist es einfacher, zum neue Subventionen zu sprechen oder Zückerli verteilen, wie wir so gerne sagen. Aber ja, das ist zum Beispiel ein Vorschlag. Es gibt andere, zum Beispiel in der ganzen Kita-Finanzierung gibt es ein Projekt, dass man Eltern entlasten will, tarifbilliger. Das kostet so je nach Ausgestaltung 700, 800 Millionen Franken. Da sagt jetzt zum Beispiel der Gaia-Bericht, das ist eine genuin kantonale Aufgabe, da können wir uns sparen. Also das wird schon mal ein grosser Betrag wird da eingespart. Was ist noch zum Beispiel bei der IZA, internationalen Entwicklungszusammenarbeit, die Ausgaben sind steigen, das sind glaube ich auch über 300 Millionen Franken oder im neuen Finanzausgleich weniger Geld vom Bund für die Städte wegen ihren Zentrumslasten. Das sind zum Beispiel auch noch einmal 140 Millionen Franken.
Jetzt muss ja der Bundesrat das anschauen und muss ja auch aus diesen Massnahmen irgendein Paket zusammenschnüren. Aus heutiger Sicht, was würdest du sagen, wer muss am meisten zittern, dass es ihn oder sie trifft?
Eben, das finde ich eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, was sicher zum Beispiel schwierig hat, ist die ganze internationale Entwicklungshilfe. Da ist der Zeitgeist ist sowieso, da wollen wir eher zurückfahren, auch mehr zugunsten von der Armee. Das Eingefrieren von den Ausgaben, habe ich das Gefühl, das ist wahrscheinlich etwas, das mehrheitsfähig ist. Die ganze Klimapolitik, ich meine, da haben wir darüber abgestimmt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da sagen, da machen wir jetzt wieder eine Kehrtwende, das glaube ich nicht. Es gibt noch andere Sachen, zum Beispiel im Asylbereich, dass man den Integrationsbeitrag an Kantone kürzt, dass die ein Interesse haben, um Flüchtlinge schneller zu integrieren in der Erwerbstätigkeit. Ich glaube, das ist sowieso etwas, wo Bund und Kantone wollen. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das eine Mehrheit findet.
Aber ich werde noch schnell zu der internationalen Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, hat man im Abend gesagt, zurückkommen. Versetzen wir uns mal in einen Bauer in Burundi, das ist eines der ärmsten Länder, wenn man sich in so jemanden versetzt. Und dann gibt es die Debatte in der Schweiz, wo man sagt, ja, wir haben einfach kein Geld mehr, unsere Kasse ist leer, wir müssen jetzt sparen bei der Entwicklungszusammenarbeit mit den ärmsten Ländern der Welt. Ist das nicht absurd?
Also wir tun ja nicht sparen. Der Vorschlag ist, dass wir eingefrieren, oder? Auf dem, und man muss wirklich auch sehen, dass die Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Wir haben da ausgebaut. Aber natürlich, das ist eine moralische Frage. Ich sehe, dass das der Bauer in Burundi vielleicht eine komische Debatte findet. Gleichzeitig finde ich, man hat den Bundeshaushalt seit 15 Jahren nicht überprüft. Sind alle Aufgaben, sind alle Subventionen sinnvoll? Ich finde es schon richtig, dass man die Aufgabenüberprüfung macht. Und man muss ja auch sehen, wir reden jetzt sparen, sparen, sparen. Aber auch wenn man die 5 Milliarden irgendwo einsparen kann, es ist immer so, dass die Aufgaben vom Bund wachsen immer noch. Also die wachsen immer noch um 2,3% jährlich, auch wenn wir jetzt an gewissen Orten, und wir, ich glaube, Stefan, du wirst auch Subventionen finden, die du ganz fragwürdig findest.
Ja, zum Beispiel Steuerbefreiung von Pistenfahrzeugen auf dem Diesel.
Genau, zum Beispiel.
Die gibt es auch nicht unbedingt nötig. Wir haben jetzt über eine Bauer in Burundi geredet. Du würdest schon sagen, die Bauern in der Schweiz, die müssen sich nicht so Sorgen machen. Bei ihnen wird höchstwahrscheinlich nicht wirklich gespart werden.
Ja, wahrscheinlich schon, weil einerseits die Bauern in der Schweiz eine gute Lobby haben und dann muss man aber auch sehen, dass die Ausgaben für die Bauern, für die Landwirtschaft in den letzten Jahren recht stabil waren. Es gibt andere Bereiche, die haben ein viel grösseres Wachstum gehabt, die ganze soziale Wohlfahrt, der Verkehr von der Armee reden wir jetzt, auch die IZA ist schneller gewachsen als die Landwirtschaftsausgaben. Aber es ist so, Die Expertenbericht Geier, die haben eigentlich ihre Direktzahlungen nicht so genau. Also sie haben schon gewisse Subventionen kritisiert, die man auch streichen sollte. Aber sie sagen im Grundsatz, die Direktzahlungen dürfen das Einkommen von den Bauern garantieren. Und darum haben sie das wie ausklammert.
Wie sieht es aus bei der Forschung? Der Bund gibt ja auch Milliarden aus für die Forschung. Können wir uns leisten, bei der Forschung zu sparen? Man sieht doch immer, Bildung, das ist der Rohstoff, den wir haben. Bildung und Innovation, das ist die Grundlage des Wohlstands der Schweiz.
Ja, also ich glaube, Bildungsausgaben werden wahrscheinlich immer noch steigen, aber es hat ein paar Sachen, die man ein bisschen sparen will. Es gibt auch Mehreinnahmen, zum Beispiel schlägt die Kommission vor, dass Studierende mehr zahlen, vor allem auch die, die nur wegen dem Studium in die Schweiz kommen. Da muss ich einfach sagen, ich habe an der HSG studiert und dort haben die ausländischen Studierenden schon immer mehr gezahlt als die inländischen. Also würde ich jetzt sagen, gibt es wahrscheinlich schon Potenzial. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht, aber Bildung ist wichtig. Bildungsausgaben sind auch gewachsen, aber irgendwo ein bisschen Luft gibt es immer. Wir haben doch letztens auch die Geschichte gehabt, dass die ETH so wahnsinnig viele Reserven noch hat.
Jetzt stellt sich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Eben, jetzt liegt der Bericht auf dem Tisch. Allerdings Tamara Funicello von der SP, Nationalrätin aus Bern, die hat ihn schon mal demonstrativ vor den Medien in Papierkübel geschmissen. Was passiert jetzt mit diesem Bericht?
Ja, der Bericht, es geht jetzt eigentlich recht schnell vorwärts. Also der Bundesrat führt jetzt da runde Gespräche, einen runden Tisch mit Parteien und auch mit den Kantonen. Und schon im Januar wird er ein Päckchen vorlegen, ein Sparpaket, wo er jetzt entscheiden muss. Also wir haben jetzt quasi einen Bericht der Technokraten und jetzt muss der Bundesrat entscheiden, was machbar ist, was mehrheitsfähig ist. Man muss vielleicht auch noch sagen, die Expertengruppe hat mehr Sparvorschläge gemacht, wie eigentlich der Bundesrat verlangt hat. Also es gibt da noch so gewisse Margen drin. Die wissen ja auch, dass nicht alles von dem umgesetzt wird.
Frau Keller-Sutter bekommt nicht wahnsinnig viel Unterstützung, wenn ich mal ein bisschen schaue, wie die Reaktionen waren. Frau Funicello, sie ist nicht allein. Ich glaube, alle anderen von der SP hätten den Bericht auch in Kübel geschmissen. Mitte war irgendwie still gewesen. Die SVP hat auch nicht recht etwas sagen. Die Grünen sagen, bei der Armee braucht es eigentlich gar nicht mehr Geld und dann muss man nicht so viel sparen. Ich glaube, die einzige Partei, die wirklich gesagt hat, das ist ein Befreiungsschlag und endlich ist es auf dem Tisch, ist die FDP. Ist es nicht eigentlich ein Projekt, das schon im Voraus zum Scheitern verurteilt ist?
Die Grünliberalen waren auch eher positiv und die Mitte hat einfach gesagt, wir brauchen da noch mehr Einnahmen. Und ich glaube, das ist wie der Bericht zeigt jetzt, was das Preisschild ist für den Ausbau dieser Armee. Wenn wir wollen, dass die Armee mehr Geld überkommt, dann hat das einen Preis. Und das Problem ist ja, der Bundesrat rechnet da damit, oder Grundlage von dem Bericht ist, dass die Armeeausgaben bis 2035 auf 1% von dem BIP steigen. Im Parlament, die Bürgerlichen wollen aber sogar schon 2030 das 1% BIP-Ziel erreichen. Das heisst, sie bräuchten nochmal 10 Milliarden zusätzlich bis 2030. Die kommen dann noch zu diesen 5 Milliarden dazu, die da eingespart werden. Oder?
Also es sind horrende Beträge. Aber müssen wir nicht zuerst jetzt mal darüber abstimmen, ob wirklich eine Mehrheit in diesem Land der Ausbau der Armee in diesem Ausmaß und in diesem Tempo will. Bevor man sagt, wir müssen für das Sparen Volksentscheide rückgängig machen, wo wir gerade erst gefällt haben.
Ich habe ein das Gefühl, es wird nicht gehen, dass man die Armeeausgaben so stark erhöht, ohne dass man auch über Mehreinnahmen nachdenkt. Und im Moment steht also eine Mehrwertsteuererhöhung im Raum. Und über eine Mehrwertsteuererhöhung müssten wir abstimmen. Das braucht eine Verfassungsänderung. Und so könnte man die Grundsatzfrage stellen.
Mehreinnahmen ist ein gutes Stichwort. Das ist ja eigentlich das Rezept, das eben zum Beispiel die SP die ganze Zeit bringt. Sie sagt, das Geld sei um in der Schweiz, es sei nur am falschen Ort bei den Konzernen oder Milliardären. Was gibt es so für Optionen, wenn man sagt, okay, mach es halt gleich auch mit Mehreinnahmen, was gibt es da so für Möglichkeiten?
Mehrwertsteuer haben wir angesprochen, da gibt es auch einen Vorstoss, der hängig ist, mehr Mehrwertsteuer zugunsten von der Armee, das ist sicher etwas. Am schnellsten wäre wahrscheinlich so, wenn man Mehreinnahmen will, so die Abschaffung von bestimmten Steuerprivilegien. Das könnte zum Beispiel sein, das kommt auch bei dieser Expertengruppe vor, wenn du heute Kapital aus der zweiten oder dritten Säule beziehst, also nicht als Rente, sondern einfach einmal, dann wird das relativ tief besteuert. Und wenn man jetzt das zum Beispiel wieder aufheben, würde es ein paar Millionen geben. Aber ich glaube, das Ding ist ein bisschen, oder die Expertengruppe, finde ich, macht auch noch einen guten Vorschlag. Das ist eine Grundstücksteuer, eine nationale. Da gibt es ja in den meisten Kantonen auf Kantonsebene, anderen wie in Zürich nur auf Gemeindesebene. Ich finde, wie so Grundstück besteuern, eigentlich eine gute Idee.
Also das würde heissen, wenn du ein Grundstück verkaufst und du machst einen Gewinn gegenüber einem
Preis, das ist Grundstückgewinnsteuer. Die zahlst du ja sowieso. Aber ich glaube, das ist, wenn du ein Grundstück hast, dann zahlst du einfach eine Steuer drauf. Und Grundstück. Aber
der Vorteil von dem wäre, da kann niemand drohen, dass er ins Ausland würde abwandern.
Genau, ist unbewegliches Kapital. Ja, das muss man ja bei der Steuerpolitik schon auch immer mitberechnen. Oder? Was gibt es für Effekte? Ich meine, wenn man Erbschaft zu 50% besteuert, wie es das User will, dann tun dann schon viele optimieren und gehen weg. Aber ein Grundstück, das ist in der Schweiz, ist eigentlich nur eine gute Steuer und ist wahrscheinlich die soziale Steuer, ja, weiter Mehrwertsteuer erhöhen. Aber ja, bis so etwas eingeführt wird. Mehrwertsteuer braucht eine Volksabstimmung, aber ist relativ einfach zum Bewerkstelligen.
Jetzt stelle ich auch fest, dass sehr viele Kantone dauernd Überschuss, die schwimmen im Geld. Ich habe den Herrn Tendlerimor, den Finanzdirektor vom Kanton Zug, der sagt, er wüsste gar nicht woher mit dem Geld. Ich glaube, die schenken jetzt mehr oder weniger allen ihren Bürgerinnen und Bürgern den Spitalaufenthalt, wenn es den einen gibt, was wir natürlich niemandem wünschen. Müssen wir nicht dafür sorgen, dass vielleicht ein bisschen Steuergeld, das jetzt bei den Kantonen reinkommt, halt mehr zum Bund fließt?
Ich glaube, das ist eine Diskussion, die kommt, wobei man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man kann Kantone nicht alle über einen Leist schlagen. Es gibt finanziell sehr potente Kantone, da gehört Zug dazu, da gehört Basel dazu. Aber es gibt auch solche, die Defizite hatten im letzten Jahr. Also es gibt Unterschiede zwischen den Kantonen, aber ich glaube, wir werden auch das wieder diskutieren. Den Finanzausgleich, können wir die sogenannten Geberkantone stärker zur Kasse bitten. Ich glaube, das sind wie Diskussionen, die werden kommen.
Wenn wir jetzt heute so eine Art Zahlenlotto mit dir würde spielen und sagen, okay, das hat jetzt angefangen, jetzt ist der Bericht da und das geht jetzt in den ganzen politischen Prozess und wir haben gehört, wer alles mitmischelt, die Parteien im Parlament, aber eben auch die Kantone. Ich nehme an, es kommen auch Lobbys dazu, der Bauernverband, Gewerkschaften. Also da ist noch so viel rum. Wenn wir jetzt das alles abkürzen und einfach sagen, Doris, was schaut am Schluss raus, was erwartest und wenn würdest du sagen, hey, das ist jetzt gut gekommen?
Also, ich glaube, wenn nur die Hälfte von dem realisiert wird, dann wäre das, eine grosse Leistung von unserem Parlament.
Also 2,5 Milliarden sparen, ohne zusätzliche Einnahmen?
Ich glaube, dann braucht es eben zusätzliche Einnahmen. Aber eigentlich, ja, ich glaube, dann braucht es zusätzliche Einnahmen. Und das andere ist noch, ja, wir werden jetzt sehen, wie die Armee durch die Diskussion weitergeht. Also vielleicht wird dann das ETA auch gar nicht so schnell erhöht, je nachdem, wenn es eine Volksabstimmung gibt. Und vielleicht ist es ja so, dass manchmal dann die Einnahmen doch schneller wachsen, wie das man gedacht hat.
Ja, und höchstwahrscheinlich wirst du noch manchmal ganz stolz dürfen, eine Steuerrechnung begleichen.
Ja, das ist so sicher wie Samen in der Kirche, aber das mit dem Stolz, naja.
Das ist der Podcast «Hinter den Schlagzeilen», heute über Bundesfinanzen bzw. über das, was von den Bundesfinanzen noch übrig ist. Bei mir war Doris Kleck, Inlandschefin und Finanzexpertin. Ich bin Stefan Bühler und ich danke fürs Zuhören.